Guten Abend, herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch aus der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Ich bin Alexander Wasner und ich begrüße die Schriftstellerin Anne Weber, die im Vorfeld der Olympischen Spiele durch den Nordosten von Paris gestreift ist und ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat, nämlich Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Sehr schön, dass Sie heute hier sind. Sind Sie jetzt extra aus Paris angekommen? Ich bin immer wieder überrascht, wie nah das eigentlich ist, Paris. Man braucht ja gar nicht lange hierher.
Ja, also als ich nach Paris gezogen bin in den 80er Jahren, so lange ist das schon her, hat man noch 6 Stunden bis Frankfurt gebraucht.
Ja.
Und jetzt sind es nur noch knappe 4 Stunden.
Und kommen Sie dann auch sozusagen extra für so einen Abend dann aus Paris an?
Oder? Jetzt bin ich gestern aus Darmstadt angereist, aber vorgestern aus Paris angereist, ja.
Wie auch immer die Verkehrssituation ist, kann das ähnlich lang werden. Wie viel hat das Buch Bannmeilen zu tun, dass es jetzt direkt im Vorfeld der Olympischen Spiele erscheint?
Im Buch selbst spielen die Olympischen Spiele eine gewisse Rolle oder diese Vorbereitungen darauf, weil man natürlich, wenn man durch die Vorstädte, durch die Banlieue streift, wie ich das getan habe, auf unglaublich viele Baustellen stößt. Und es auch, das werden wir im Laufe des Abends noch merken, auch Geschichten gibt, die damit verbunden sind. Insbesondere einem Sportler, auf dessen Geschichte ich dann stoße. Aber es ist nicht im Zentrum des Buches, aber es ist an der Peripherie des Buches, auch hat von Bedeutung.
Ja. Freuen Sie sich auf die Olympischen Spiele?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Meistens gerne.
Nicht so sehr.
Warum nicht?
Naja, ehrlich gesagt werde ich sowieso nicht in der Stadt sein und ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die nicht dort sein müssen und die auch nicht damit eine Menge Ärger und Arbeit haben, denn das steht ja schon auch bevor, ja, ganz vielen Menschen. Ja.
Darf ich Sie bitten, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, ein Roman in Streifzügen, gut, darüber unterhalten wir uns gleich.
Ich lese erst mal eine Passage aus dem Anfang des Buches, die ersten 2 Seiten, betitelt mit rückblickendes Vorspiel. Thierry ist der einzige Franzose, den ich je im sogenannten Passé simple habe sprechen hören, einer Vergangenheitsform, die im Französischen schon lange nur noch in der Schriftsprache überlebt. Im Deutschen gibt es dafür keine Entsprechung, doch die Wirkung ist ungefähr, als würde jemand sagen, in diesem Haus ward meine Mutter geboren. Es war befremdlich, ihn so reden zu hören, und es war komisch, denn er verwendete diese altertümlichen Verbformen ohne jedes ironische Lächeln, als sei dies die übliche Art, sich auszudrücken. Nicht, dass er ständig derart gestelzt gesprochen hätte. Es ist eine ferne Erinnerung, die jetzt, da ich über ihn nachdenke und von ihm erzählen will, in mir aufsteigt und eine neue Bedeutung erlangt. Ich habe ihn nur ein paar Wochen und nicht einmal in Frankreich, sondern in Guatemala so sprechen gehört. Thierry träumte damals davon, einen Film über die 1944 bei einer Demonstration erschossene guatemaltekische Lehrerin Maria Chinchilla zu drehen. Und er war zu Recherchezwecken längere Zeit dort unterwegs. Zusammen mit Nadia, einer gemeinsamen Freundin, über die ich ihn kennengelernt hatte, war ich für 3 Wochen zu ihm gestoßen. Und dort, vor den Maya-Tempeln von Calakmul, Nakum, Aguateca, Ixcun und Tikal, deren Geschichte er uns erklärte, hatte er unvermittelt angefangen, im Passé simple zu sprechen, wie ein Buch. Nicht im Sinne von am laufenden Band, sondern so korrekt, wie nur Bücher klingen können. Warum fällt mir das heute wieder ein? Vielleicht, weil mir nun erst bewusst wird, was ich zwar damals schon hätte wissen können, worüber ich mir aber nicht viele Gedanken gemacht hatte, nämlich womit dieses wie ein Buch reden womöglich zu tun hatte. Thierrys Vater konnte weder lesen noch schreiben. Er war Algerier und 1958 als 17-Jähriger mitten im Unabhängigkeitskrieg von einem Onkel mit nach Frankreich genommen worden, wo er bei Renault arbeiten sollte. Die ersten Jahre wohnte er in den Bidonvilles oder Slums der Pariser Vorstadt Nanterre. Anders als bei Nadia und mir, die wir aus kleinbürgerlichen, aber eben doch aus bürgerlichen Verhältnissen stammen, hatte es bei Thierry zu Hause keine Bücher gegeben. Und heute glaube ich, dass das der Grund war, warum er wie ein Buch sprach. Er war sich der gebildeten oder auch nur der korrekten Sprache nicht sicher, weshalb er einmal gelesene Erläuterungen, zur Geschichte Guatemalas in diesem Fall, nicht frei nacherzählte, sondern wie auswendig gelernt aufsagte. Nadia und ich amüsierten uns heimlich über seine Sprechweise ohne uns über ihn lustig machen zu wollen. Dafür mochten wir ihn viel zu gern. Außerdem spürten wir wohl, woher diese gesprochene Schriftsprache kam. Auf undeutliche Weise hatte sie mit seiner Herkunft zu tun, mit seinem algerischen Vater und mit seinem damaligen Wohnort, Drancy, eine der 40 nordöstlichen Vorstädte von Paris, die das Departement Seine-Saint-Denis wegen seiner mit 93 beginnenden Postleitzahl auch Le 9-3, das 9-3 genannt, bilden. Er lebte im 9-3, war in einer der Gemeinden des 9-3 in Le Bourget zur Schule gegangen und in einer anderen in La Courneuve geboren. Und heute lebt er immer noch im 9-3 und zwar in Pantin. Er ist viel gereist und zugleich aus dem 9-3 nie herausgekommen.
Also das ist jetzt ein Roman in Streifzügen. Es hört sich für mich so an wie ein Bericht. Wie viel ist daran jetzt wahr? Wie viel ist daran ein Roman? Wie viel sind die Streifzüge?
Das kann ich so in Prozentzahlen jetzt nicht ausdrücken. Schade. Aber es ist natürlich viel Erfahrenes, Erlebtes dabei.
Also das Projekt gab es wirklich?
Das gab es wirklich. Allerdings hatte es nicht mit den Olympischen Spielen zu tun. Und dieses Gegenüber, das gibt es auch wirklich. Ich habe einen Freund, mit dem ich diese Streifzüge zusammen gemacht habe. Nicht nur, dass er nicht Thierry heißt, aber er hat auch eine andere Lebensgeschichte. Eigentlich wollte ich es so machen, dass ich die wirkliche Geschichte dieses Freundes mit einwebe in diese Erzählung. Als ich ans Schreiben gehen wollte, hat er aber zu mir gesagt, er wolle lieber doch nicht, dass ich seine Geschichte erzähle. Und da war ich erstmal ein bisschen sauer und habe dann aber das doch verstanden.
Waren das schon sozusagen, die Vorarbeiten waren schon gemacht?
Die waren gemacht. Ich habe es dann verstanden, weil er eine sehr schwierige und schmerzliche Herkunftsgeschichte hat. Und habe dann dadurch seine Geschichte verfremdet, auch die Figur verfremdet und bin abgerückt von diesem wirklichen Freund. Das hat mir insgesamt auch mehr Freiheit gegeben.
Ja, das habe ich gerade das Gefühl, das ist vielleicht ja auch ein großer Vorteil, weil dieser Thierry, der ist ja ist ja ein sehr freundlicher Mensch und ein sehr unängstlicher Mensch. Ja,
aber. Nicht nur freundlich immer.
Nein, aber
sehr ironisch. Ja. Aber freundlich, ja.
Er muss manchmal auch unangenehme Wahrheiten aussprechen.
Ja, ob es Wahrheiten sind, das weiß ich nicht. Er ist sehr in seiner Rolle drin und schiebt die Erzählerin, ich sage jetzt die Erzählerin, obwohl sie ziemliche Ähnlichkeiten natürlich mit mir hat, aber er schiebt die Erzählerin in eine andere, quasi in die Gegenrolle hinein und sie erwehrt sich dessen hin und wieder, was ihr so halbwegs gelingt. Und zwar ist er in der Rolle des algerischstämmigen, in der Banlieue geborenen und großgewordenen.
Er ist zu Hause.
Der dort zu Hause ist. Und sie ist in der Rolle der privilegierten weißen Europäerin, die in der Stadt lebt. Zwar nicht im Zentrum der Stadt, nicht in Saint-Germain-des-Prés oder so, oder im Quartier Latin, sondern am Rand der Stadt, aber eben noch innerhalb der Stadt.
Dieser Peripherie, dieses Autobahnrings, der dann das eigentliche Paris macht, um den rum dann diese Banlieue sich erstreckt.
Richtig, das ist in Paris sehr genau und scharf getrennt durch diesen Autobahnring, Peripherie. Das ist wirklich, dieser Autobahnring verläuft ja an den ehemaligen Toren der Stadt entlang, Porte de Pantin, Porte d'Aubervilliers und so. Diese Tore gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt sie eben doch noch in einem symbolischen Sinn. Und alles, was über diese Tore und über den Peripherie hinaus ist, ist Banlieue.
Und jetzt gerade diese Ecke, das Département de la Seine-Saint-Denis, ist ja, glaube ich, den meisten ein großer Begriff geworden, weil das genau die Ecke ist, die 2005 diese furchtbaren Aufstände hatten. Ich habe das jetzt nochmal dann nachgelesen im Vorfeld. Da sind 8.500 Autos, heißt es, verbrannt. Und es waren teilweise wirklich Armeen von Polizisten dort. Um so richtig mit umgehen konnte niemand. Ist davon noch was zu spüren? Vielleicht auch nur in der Hauptfigur.
Das eine oder andere verbrannte Auto steht heute noch.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ob das noch von 2005 da steht. Es sind seit 2005 auch noch ein paar Autos verbrannt.
Ja.
Allerdings habe ich wirklich versucht, so vorbehaltlos wie möglich loszugehen. Und deswegen denke ich auch, dass das eigentlich wenig Ähnlichkeiten mit einer Reportage hat. Stelle ich mir jedenfalls vor, dass man, wenn man eine Reportage schreibt, bestimmte Vorstellungen schon hat, auch weiß, worüber man schreiben will und warum man an die Orte geht. Zum Beispiel, da hat es Aufstände gegeben. Und dann gibt es Reporter, die gehen an die Orte, von denen diese Aufstände ausgegangen sind und bekommen dann dort bestätigt diese Erwartungen, die sie halt schon hatten an die Orte. Und wenn man aber wie ich oder wie wir hunderte von Kilometern kreuz und quer durch diese Vorstädte geht, dann stößt man natürlich auf ganz viel anderes noch. Da gibt es nicht nur abgewrackte Wohnsiedlungen, da gibt es ganz viele kleine Häuschen, wohl ein Familienhäuschen. Und es gibt natürlich auch Lagerhallen und ganz viele Straßen und Bahngleise. Und es gibt eine Galerie, eine Luxusgalerie. Es gibt Banque de France mit den größten Geldreserven Europas. Und es gibt tausend andere Sachen noch als diese heruntergekommenen Wohnsiedlungen.
Ja, das finde ich eigentlich das Spannende, diese unglaublich offene Form.
Das ist so spannend
Form,
daran, dass es auch so kontrastreich ist. Ja. Man geht an einer heruntergekommenen Wohnsiedlung, die es ja durchaus auch gibt, vorbei. Dann kommt man plötzlich an einen Hindu-Tempel, der in so einem ehemaligen Industriegebäude eingerichtet ist. Dann kommt eine Autobahnüberführung, Autobahnbrücke, da geht man über die Brücke und sofort nach der Brücke kommt diese Banque de France, dieses neue Gebäude mit diesen unglaublichen Geldreserven und das alles innerhalb von ein paar hundert Metern.
Aber ist das denn auch baulich spürbar, dieses Ding, dass hinter dem Autobahnring sich dann die Architektur auch spürbar verändert? Oder ist es nur so wie ein Kastensystem, eine undurchdringliche Mauer und könnte ähnlich sein? Oder merkt man das sofort?
Das merkt man sofort. Es gibt dann noch in manchen dieser Banlieues in den Stadtzentren, das sind ja jetzt allein dieses Département Seine-Saint-Denis, das sind 40 Gemeinden. Und also jede dieser Gemeinden hat wieder ihr Zentrum und in diesem Zentrum gibt es ein Rathaus und da gibt es schon, nicht in allen, aber in manchen auch wieder alte Häuser. Man könnte sich in manchen dieser Banlieues auch in einem Viertel von Paris fühlen, also in diesen Stadtzentren, aber die sind relativ klein und drumherum ist alles doch eher neu.
Und Sie haben ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, also es gibt den schönen Satz darin, bereise nie ein Land ohne seine Bewohner. Ich stelle mir Vorstädte, so wenn ich durch Gewerbegebiete laufe in Deutschland oder durch Vorstädte, dann ist es ganz oft sehr, sehr leer dort. Und bei Ihnen habe ich aber das Gefühl, Sie literarisieren das, indem Sie ganz viele Menschen auch in diesen Roman reinbringen, in diese Streifzüge, in diese Begegnungen, oder? Ist das eine Absicht, die von Anfang an da steckte?
Es gibt tatsächlich ein Kernstück, quasi ein Herzstück des Romans in Streifzügen, Bannmeilen. Und das ist ein Café, auf das diese beiden Wanderer ziemlich früh stoßen. Und das ein ganz besonderer Ort ist, weil dort Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft und Männer und Frauen, auch unterschiedlicher Konfessionen oder Konfessionslose zusammenkommen. Und das ist schon relativ selten, glaube ich. Also soweit ich es beurteilen kann, ist es sogar sehr selten. Und es gibt eine ganz besondere Atmosphäre auch in diesem Ort, weil der Inhaber ein besonderer Mensch ist, der diese ganze kleine Kneipengemeinde zusammenhält. Und da drin spielen viele Passagen des Buches und da gibt es auch viele Dialoge. Auch das ist übrigens, glaube ich, ein bisschen anders als in einem Bericht oder als in einer Reportage. Ich habe noch nie so viele Dialoge geschrieben.
Ja.
Und diese Dialoge zwischen den beiden Wanderern, aber auch dann der Leute in dem Café.
So ein kleines unbeugsames Dorf, oder?
In dem Café, die Leute.
Das wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner, man wartet drauf, dass Asterix um die Ecke kommt. Das ist eine Überleitung.
Das war eine Überleitung jetzt. Das kommt ja in der Passage vor, die ich jetzt gleich noch lese. Wir sind jetzt in der Nähe der Olympia-Baustelle, die Thierry sehen wollte. Streifen aber erst noch zwischen den Sozialwohnungen herum, niedrige, heruntergekommene Plattenbauten. In einem davon hat es gebrannt, über drei Stockwerke hinweg ist die Fassade völlig verkohlt. Daneben eine kleine Kirche, die aus der gleichen Zeit wie die Siedlung stammt, eine Ecke, an der es irgendwann mal ein Centre Medical und ein paar Geschäfte gegeben hat. Alles schläft seit Jahren hinter vor sich hin rostenden Eisenvorhängen. Und dann, an einem der Wohnblöcke, in der Rue Rameau, eine verrostete Plastiktafel. Hier ist 1959, erschaffen von Albert Uderzo und René Goscinny, Asterix geboren. Albert Uderzo wohnte damals an dieser Adresse, steht auf der Tafel. Hier ist Asterix geboren. Im Französischen heißt geboren, nee, auch entstanden. Doch die wörtliche Übersetzung macht ihn lebendig und zu einem Bewohner dieser Siedlung. Asterix, ein Baby, das in einem Kinderwagen über diesen Gehsteig geschoben wird. Was Albert Uderzo nicht weiß und ich auch nicht, als ich vor Asterix Geburtshaus stehe, ist, dass nur 2 Minuten weiter, dort, wo heute die Olympia-Baustelle ist, die Überreste eines gallischen Dorfes gefunden wurden. Und unter dem angrenzenden Krankenhaus Avicenne eine 500 Gräber umfassende gallische Nekropole, die größte Europas. Ist das nicht, als wäre Asterix hier nicht geboren, sondern wieder auferstanden? Mindestens ebenso merkwürdig ist, wie dieses Netzwerk der Zufälligkeiten sich weiterspinnt. Denn das Gallische ist fortan räumlich mit dem Muslimischen verknüpft. Das Dorf liegt nahe der Moschee und die Nekropole auf dem Gelände eines Krankenhauses, das ursprünglich das Franco-Muslimische war. Beide liegen sie in Bobigny, also in einer der Vorstädte, in der viele oder deren Vorfahren aus ehemaligen französischen Kolonien stammen. Lange war es amüsant oder schockierend, dass auch die französischen Schulkinder auf den Antillen oder in einem Dorf der Kabylei die Geschichte unserer Vorfahren der Gallier lernen mussten. Ebenso wie die Einwandererkinder in den Pariser Vorstädten. Hier, in dieser Ecke von Bobigny, stellt sich heraus, dass Letztere auf ihren vermeintlichen Vorfahren gehen und stehen. Als Einheit, die Gallier, gibt es diese Vorfahren zwar nicht und hat es sie auch nie gegeben, weil sie auch damals schon nichts anderes als ein Durcheinander von Stämmen und Völkern waren, was eine solche Abstammung auch bei dem einwandfrei von französischen Kindern zweifelhaft macht. Umso mehr natürlich bei afrikanischen Einwanderern. Aber davon einmal abgesehen, macht man sich, wenn man irgendwo einwandert, die Geschichte eines Landes zu eigen? Wird man von den fremden Vorfahren quasi posthum adoptiert? Behält man seine angestammten Ahnen trotzdem bei? Erweitert sich die Familie einfach? Oder muss man seine biologischen Vorfahren an der Grenze abgeben? Sobald man Franzose wird, hat man gallische Vorfahren, sagte Nicolas Sarkozy vor ein paar Jahren. Was er nicht wörtlich gemeint haben mag, sondern im Sinne von die französische Geschichte wird die jeweils eigene. Aber ist das wirklich so? Die Frage beschäftigt mich umso mehr, als ich gerade dabei bin, einen Einbürgerungsantrag zu stellen. Werde ich demnächst womöglich von Galliern abstammen? Wer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland geboren ist, dem fällt es schwer, die Geschichte des eigenen Landes als eine lange Reihe heldenhafter Kämpfe und glorreicher Errungenschaften zu betrachten. Was ich als Deutsche zuerst sehe, wenn ich mich umblicke, und was mir zunächst einmal die Sicht auf Früheres versperrt, ist ein unüberschaubar großer Leichenhaufen. Es sind Berge aus Brillen, menschlichen Haaren und Gebissen. Und nun soll also nach meiner Einbürgerung die Landschaft eine ganz andere werden? Durch die Flussbetten wird das Blut der Feinde Frankreichs fließen? Die Berge werden aus ihren Leichen gemacht sein? Ich werde von Ludwig dem 14. und von Napoleon und von de Gaulle abstammen und als Cousin dritten Grades werde ich womöglich sogar einen senegalesischen Tirailleur haben. Schluss mit den ewigen Trümmerlandschaften. Blühende Gefilde, schmetternde Fanfaren. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung, bleibe aber in Bobigny. Und zwar sind diese beiden Wanderer irgendwann mal an einer Turnhalle vorbeigekommen und diese Turnhalle nannte sich nach einem Menschen, einem Mann namens Bouguerra El-Wafi. Und die Erzählerin fragt sich, innerhalb von Paris gibt es eigentlich selten Institutionen, Einrichtungen, die arabische Namen tragen. Sie fragt sich dann, wer das denn sei und findet heraus, dass es ein algerischer Marathonläufer war, der 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam die Goldmedaille gewonnen hat. Er war eigentlich Algerier, aber sein Sieg wurde zu einem französischen Sieg gemacht von den Franzosen, zumal ja, Algerien zu Frankreich gehörte, aber die Algerier selbst, die allergrößte Mehrheit von ihnen, hatte keine vollen Bürgerrechte. Das waren Bürger zweiter Klasse oder dritter Klasse. Aber dieser Sieg wurde ein französischer und mit ihm ist es dann noch tragisch weitergegangen. Er wurde während des Algerienkriegs 1959 erschossen und die beiden gehen dann zu dem Friedhof, wo dieser Mann begraben liegt. Zum muslimischen Friedhof führt der Chemin des Vignes, der Weg der Weingärten. Ob hier tatsächlich irgendwann mal Wein angebaut wurde? Heute jedenfalls ist der Name reiner Hohn. Anfangs geht es noch. Die üblichen Lagerhallen, ein Wasserturm, keine Wohnhäuser, keine Fußgänger. Dann wird es immer trübseliger. Die Straße nimmt kein Ende und führt durch die Ödnis einer ausgestorbenen Industriezone. Auf den rissigen Gehsteigen liegt Abfall verstreut, wie von einer nahen Müllhalde hingeblasen. Oder sind es die am Straßenrand haltmachenden Lastwagenfahrer, die ihren Abfall aus dem Fenster werfen? Es ist ein so über die Maßen trister und verwahrloster Weg, dass Thierry einen möglichen Drehort zu wittern beginnt. Ihm gefällt es hier. Und tatsächlich ist es so trostlos, dass es schon wieder komisch ist. Wir schauen uns an und können es nicht glauben. Diese Straße soll zu einem Friedhof führen? Es kommt kein Schild mehr und ich sehe mehrfach auf das Handy, aber ja, wir sind hier richtig. Wer hier hingegen nicht richtig zu sein scheint, ist der Friedhof. Hier ist kein Ort für einen Friedhof. Je länger wir auf dieser geraden Straße laufen, umso lauter wird es. Es ist, als würden pausenlos 20 Glascontainer auf einmal ausgeschüttet. Aber Glas ist es nicht, es ist Bauschutt. In der Ferne wird rechter Hand bald eine weite Bauschuttlandschaft sichtbar. Raupenbagger, die über Schutthalden kriechen. Links ein Schrottplatz, an dessen Rändern Autos gestapelt sind. Und daran angrenzend, also den Bauschutthügeln und den lärmenden Baggern gegenüber, der Haupteingang des muslimischen Friedhofs. Sprachlos stehen wir im Eingangsbereich des Friedhofs und schauen uns um. Der Krach ist ohren- und hirnbetäubend. Jenseits der Friedhofsmauern ragen auf einer Seite die Autotürme hervor, auf der anderen die langen, abgeknickten Arme der Zangen- und Löffelbagger, die bedachtsam und stetig gestikulieren, wie um über den Bauschutt und die Mauern hinweg den Toten etwas zu vermitteln. Und zwar so langsam und deutlich, als seien diese gar nicht tot, sondern nur etwas schwer von Begriff. Bougherat El-Wafi liegt bei den Eliten, auch wenn sein sozialer Status der denkbar niedrigste war. In Algerien ist er in tiefster Armut aufgewachsen und bis auf eine sehr kurze Zeitspanne hat er auch in Frankreich immer zu den Ärmsten gehört. Nur einmal, ein einziges denkwürdiges Mal, hat er eine Goldmedaille gewonnen. Und deshalb liegt er nun zwischen Botschaftern und Prinzen, deren Grabmäler allerdings auch nicht viel prachtvoller sind als seines. Die Carrés 5 und 5 bis sind klein, wie es Eliten geziemt. Wir haben sein Grab schnell entdeckt, zumal ein von der Verwitterung rosarot gefärbtes Foto von ihm an den Stein gelehnt ist. Grabstein und Grabumrahmung sind aus verwittertem, grün-schwarz bemoostem, wenig elitengemäßem Beton. Auf der kleinen Plastiktafel mit dem Foto, die an den Stein gelehnt ist und wie von Angehörigen gestiftet, jedenfalls nicht wie eine offizielle Gedenktafel wirkt, stehen die Worte: Marathon-Champion bei den Olympischen Spielen 1928, seine Leistung, wenngleich aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden, ist von Dauer. Diesem Helden gilt Frankreichs Dank. Während ich auf den schmalen Mann mit den ausgehöhlten Wangen blicke, der aus dem Grab heraus mit offenem Mund auf mich zuzulaufen scheint, schnürt sich mir plötzlich die Kehle zu, weil in diesem Augenblick alles gleichzeitig auf mich eindringt. Die end- und trostlose Straße, über die wir kamen, das Bauschuttgetöse, der Held, dem zu danken Frankreich vergessen hat, der schnelle, grauschickige Himmel, die Autostapel, das kollektive Gedächtnis, die träge, herumfuchtelnden Baggerarme und im Auge dieses Wirbelsturms von Eindrücken rennt gelassen und gleichmäßigen Schrittes Bougherat El-Wafi. Er rennt und rennt, er kennt keine Müdigkeit, er rennt von jeher, rennt in der Nacht der Zeit, in der Klarheit der Träume, im stillen Auge des Sturms, rennt unbeirrbar, ohne zu keuchen, ohne zu klagen, in der endlosen Offenheit des heutigen Tages und aller kommenden Tage, glorreich, stumm. Und weder Frankreichs Geringschätzung, noch die amerikanische, weder Bauschuttberge, versetzende Bagger, noch neidische Gauner können ihm etwas anhaben.
Ich finde das zwei total spannende Passagen, auch in dem, wie die miteinander korrespondieren. Also das eine ist, hier kommt Asterix zur Welt, der französische Nationalheld und so weiter. Und es ist nichts merkwürdiger als die Vorstellung, nicht nur, dass er eine Comicfigur ist, sondern auch, dass er auf einmal geschoben wird durch die Straßen. Er hat einfach irgendwie nichts so richtig damit zu tun, mit dem, was da jetzt gerade ist. Und er ist fremd und gleichzeitig ist dann der algerische Marathonläufer. Und da hat man das Gefühl, ja, das ist jemand, der genau hierher jetzt gehört und gleichzeitig nicht gehört. Aber diese Fremdheit, die ist irgendwie, die ist so diesem Ort eingeschrieben, an dem sein Grab jetzt ist.
Ja, das ist an verschiedenen Orten natürlich in der Banlieue zu spüren, diese Schichten auch von, ja, von Geschichte.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich nicht zu spüren. Vielleicht manchmal ist es zu spüren, aber es braucht auch dann doch ein bisschen Nachforschung, weil natürlich die Orte nicht beschriftet sind und nicht dran steht.
Das ist ja das, was sie machen tatsächlich, so eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit zu erzeugen, so ganz viele Netze, die sich so übereinander legen. Da ist auf der einen Seite das, was sie dann zu Hause nachlesen, wo kommt das jetzt eigentlich her, dann ist es die Beschreibung von Architektur, dann sind es Bewohner, die da wieder sind, dann ist es auf einmal Ideen, manchmal kommen einfach nur Straßenschilder, die merkwürdig gesetzt sind, so, da kommt dann die Rue de Verdun, die ja nun gar nichts damit zu tun hat oder so. Und das sind immer Ideen, die miteinander korrespondieren. Das habe ich so das Gefühl, ist das eigentlich literarische Projekt da drin. Also so eine Gleichzeitigkeit bestehen zu lassen und ihr eine Struktur zu geben, oder? Sehen Sie es anders?
Da bin ich jetzt wirklich sehr dankbar, dass Sie das Wort Gleichzeitigkeit erwähnt haben und dass Sie darin auch so ein zentrales Element dieses Buches sehen, weil es tatsächlich mir sehr wichtig ist und ich eigentlich nie danach gefragt werde und es auch deswegen nie
so erwähne. Und dann habe ich das jetzt gerne gemacht.
Also es ist ein Buch, das im Präsens, in der Gegenwart geschrieben ist. Es sind eben nicht diese Streifzüge, wie ich sie gemacht habe. Das sind nämlich viel mehr gewesen als im Buch auch. Und es ist natürlich rekonstruiert von mir und neu zusammengesetzt. Und zwar zusammengesetzt in der Erinnerung. Was ich also erzähle, ist, was ich an meinem Schreibtisch dann sitzend neu erlebe. Und dann erlebe ich es in der Erinnerung, aber in der Gegenwart des Schreibmoments. Und dieser Schreibmoment fällt dann oft auch zusammen mit dem Moment des Nachforschens. Das geht bis hin zu dem jungen Lektor, der dann noch eine Bemerkung macht. Und dann kommt der auch noch im Buch vor an einer Stelle. Also der findet etwas nämlich so ein bisschen politisch nicht ganz korrekt. Und dann habe ich den noch so eingewoben. Aber das ist eigentlich eine Einheit. Es ist eine Gegenwart. Eine Zeitebene, in der das alles stattfindet. Und das ist nämlich die Ebene, die Zeit des Schreibens. Dieser Präsens ist die Zeit des Schreibens. Es ist nicht die Zeit der eigentlichen Streifzüge.
Wenn Sie wollen, können Sie jetzt von dem Café erzählen.
Im Café ist Rashid in der Mittagszeit mit dem Halbstummen alleine. Wie immer spielen sie Domino. Rashid ist der Inhaber des Cafés. Die beiden scheinen sich zu freuen, uns zu sehen. Und kaum hat Rashid jedem von uns einen Kaffee hingestellt, kommt Jesus herein. Jesus ist ein schwarzschöpfiger und rundrückiger kleiner Mann, der einen großen Rucksack mit sich schleppt und aussieht wie ein nicht schielender Columbo. Er spricht schnell und ohne Pause. Und so erfahren wir in der nächsten Dreiviertelstunde unter anderem, dass er Spanier ist und 69 Jahre alt, dass er eine zu kleine Rente bekommt und deshalb 7 Tage in der Woche vormittags Zeitungen verkauft. Er habe jemanden, dem er etwas dafür gebe, dass er seinen Klapptisch aufbewahre, damit er ihn nicht immer mit sich herumschleppen müsse. Die Zeitungen seien schon schwer genug. Le Parisien koste 1,90, davon kriege er 35%, bei L'Equipe seien es nur 25. Dann habe er noch L'Humanité, den Canard Enchaîné, das Journal du Dimanche. Früher habe er noch den Figaro verkauft, aber den wolle keiner mehr. Heute habe jemand Le Parisien und Le Turf, Pferderennenprognosen, gegen 2 Crêpes getauscht. Auch gut. Man muss den Kunden entgegenkommen, sagt er. Dem einen, der es gehbehindert, bringe ich seine Zeitung sogar ins Auto. Die Leute reden gern mit mir, aber du musst aufpassen. Du gibst denen den kleinen Finger und dann? Neulich wollte einer, der ist behindert, der wollte meine Telefonnummer. Dann hat er mich angerufen und gesagt, Jesus, zu uns gewendet, ich heiße Jesus, kannst du mir mal bei Carrefour so Aktenordner besorgen für meine Papiere? Klar, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, kannst du die auch einordnen? Habe ich gesagt, nein. Die Leute, wissen Sie, ich habe keine Zeit, ich arbeite 7 Tage in der Woche, sonst verdienst du gar nichts. Jeden Tag fange ich früh an. An die Kälte darfst du gar nicht denken. Früher habe ich hart auf dem Bau gearbeitet. Wissen Sie, wie Rente auf Spanisch heißt? Jubilación. Ich kann kein Haus bauen, dafür kann ich Leitungen verlegen. Der Maurer, der kann keine Leitungen verlegen, aber der kann ein Haus bauen. Wir haben Terrassen gemacht, für Bouygues haben wir Terrassen gemacht. Das ist hart, wenn die Maschinen nicht durchkommen, musst du den Asphalt auf Schubkarren ranbringen. Hopp, dann schüttest du ihn aus, einer verteilt ihn, einer walzt ihn aus und du holst die nächste Fuhre. Und wenn du das morgens und nachmittags machst, darfst nicht dran denken, jede Arbeit hat ihre Nachteile. Ich habe für eine große Firma gearbeitet, 80.000 Arbeiter. Die bezahlen keine Steuern, also die Firma, die Arbeiter schon. Aber wenn sie dich fertig machen wollen, machen sie dich fertig. Wenn sie 400 Millionen Umsatz gemacht haben, reicht das nicht, dann wollen sie 800 Millionen. Ich habe die SNCF noch gekannt, bevor sie privatisiert wurde. Das war noch was. Da gab es keine Verspätung. Jetzt haben sie bloß noch Kontrolleure. Ist mir egal, ich kaufe eh keine Fahrkarte, ich gehe zu Fuß. Ich wollte mal zu einem Freund auf einen Kaffee. Paff, haben sie mich auf der Straße hier vorne festgenommen. 5 Bullen. Nichts vorzuwerfen. Da war einer dabei, der war wohl Portugiese. Der hat gesagt, sind Sie Portugiese? Ich habe gesagt, nee, ich bin Spanier. Da haben sie mich erstmal in die Zelle gesteckt, wie Adam und Eva. Was haben die Ihnen denn vorgeworfen? Frage ich ahnungslos. Na, dass ich Drogen in meinem Rucksack hätte, haben sie geglaubt. Hier ist so eine Gegend, da sind Jungs, die haben so einen Code, die schlagen Alarm, wenn sie die Bullen sehen. Sogar bei mir aus meinem Turm ist einer dabei, der passt mit auf. 100 € kriegen die dafür. Also ich könnte nichts verkaufen, was Leute umbringt. Da überfalle ich lieber eine Bank. Wenn sie mich kriegen, habe ich Pech gehabt. Wenn sie mich nicht kriegen, haben die Pech gehabt. Aber was verkaufen, was Leute umbringt, nee, das könnte ich nicht. Ich habe in Francos Armee gedient. Aber gut, 3/4 der Offiziere waren Demokraten. Ich habe ja mit denen gesprochen. Da waren welche drunter, die haben sehr demokratisch geredet. Ist ja okay. Sogar Francos Beerdigung habe ich gesehen. Ich hatte Urlaub und da stand ich an der Straße und habe den Anhalter gemacht. Da habe ich den Sarg vorbeikommen sehen, bestimmt eine halbe Stunde lang. 40 Jahre Diktatur, ja. Ich war sogar bei den Rechtsextremen im Baskenland, weil es bei mir zu Hause keine Arbeit gab. Und die Basken, die konnten uns nicht leiden. Ich weiß noch, ich habe in der Fabrik gearbeitet und ich habe denen gesagt, jetzt redet aber mal Spanisch hier. Nein, hier bist du nicht in Spanien. Da habe ich geschaut, welche Partei ist denn Spanisch und bin bei den Rechten eingetreten. Oh la la. Eine Woche bin ich bei denen geblieben, das war's. Lauter so Vatersöhnchen waren das, Madame. Das waren keine Leute wie Sie und ich, das ging die ganze Zeit. Mein Vater war reich, mein Vater war beim Militär, mein Vater dies, mein Vater das. Also von da an habe ich gesagt, weil die Rechten, das ist die ganze Zeit Schlagstock, Pistole und es lebe Franco. Ja, so ist das. Und in Paris, da war ich bei den Gelbwesten. Ich habe ganz freundlich mit den Bullen geredet. Eure Kinder, die werden es schwer haben, habe ich denen gesagt. Wenn ich Rentner sehe, sagen die, Jesus, hast du mal einen Euro? Und ich sage, nee, mir geht's wie dir. Und dann die Algerier, die Marokkaner, das geht noch. Aber in Senegal, in Mali, die haben so und so viel Prozent Analphabeten. Die haben nicht die gleiche Kultur wie wir. Die schmeißen den Müll auf die Straße statt in den Mülleimer. Deshalb glaube ich nicht an den Dritten Weltkrieg. Allgemeines Gelächter. Weil heute haben die Leute mehr Bildung als früher. Wenn sie die zum Militär einziehen wollen, die Jungen, die werden ihnen sagen, macht mal, aber nicht mit mir. So, und jetzt gehe ich Fahrrad fahren. Nach der Arbeit fahren Sie noch Rad? Ja, ich bin Rennen gefahren. Jetzt bin ich 69, aber mit dem Fahrradfahren habe ich mit 25 angefangen. Ich habe einen Herzschlag von 52 pro Minute und gute Widerstandskräfte. Ich habe 4000 weiße Blutkörperchen und 4000 rote. Als wir das Café verlassen haben, haben wir immer noch nichts Näheres über Rashid erfahren. Ist schwierig, meint Thierry. Solange da immer Leute sind, die ohne Punkt und Komma reden, ist es schwierig. Könnte es nicht sein, dass er Kabile ist, frage ich, also Berber ist? Thierry brummt etwas Unverständliches und ich sehe schon, wie er den Rückzug in die Ironie antritt. Was ist? Hast du was gegen die Kabilen, die Berber, frage ich. Das sind halt die Kabilen. Die Kabilen sind die Kabilen, das sind Berber. Ja, genau. Und waren die nicht vorher da? Habt ihr die nicht ein bisschen kolonisiert, die Berber? So ein Quatsch, schiefes Lächeln. Das sind Ungläubige, wir mussten denen ein bisschen den rechten Weg weisen. Er erzählt mir, jetzt wieder ernst, von dem Kabilen Aït Ahmed, einem der ersten Anführer der algerischen Befreiungsfront FLN, deren Flugzeug die französische Regierung 1956 entführen ließ, um die gesamte Spitze der Bewegung festnehmen zu können. Thierry hat ihn als alten Mann noch kennengelernt und ich spüre, wie viel Hochachtung er vor ihm hat und wie stolz er ist, ihn noch erlebt zu haben. Erinnerst du dich noch an diesen Satz? Bereise nie ein Land ohne seine Bewohner, fragt er. Den habe er von Aït Ahmed. Und ich habe ihn jetzt von dir, sage ich. Und ich beherzige ihn auch.
Danke. Ich bin ganz begeistert gewesen, das ganze Buch über, wie ebenbürtig alle Figuren auftreten. Dadurch, dass sie die Erzählerin in die manchmal auch unangenehme Situation gebracht haben, sozusagen im eigenen Land in der Fremde zu sein, beziehungsweise in ihrem Fall eine Deutsche zu sein, die gerade sogar noch mit der Staatsangehörigkeit hadert und dann auch noch in der Fremde für beide Nationen, für Frankreich und Deutschland ist. Und dann diese Figur des Jesus, der dann auf einmal da auftaucht und ja in irgendeiner Weise sogar ein Verständnis für Gelbwesten und Rechte und sonst irgendetwas. Auf einmal hat man so das Gefühl, okay, man muss über alles reden. Ist das so ein Ziel des Buchs auch gewesen, dieses einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass man miteinander reden kann? Das ist jetzt gerade in unserer heftigen Diskussion, in all den Sachen, die heutzutage passieren, in dieser Dauerempörung und so weiter, habe ich das Gefühl, das Buch bietet so einen wahnsinnig guten und überzeugenden Gegeneindruck.
Das war nicht Ziel des Buches, aber das ist einfach passiert. Ich meine, man geht ja auch nicht an Orte, die man nicht kennt, wo vielleicht auch Menschen leben, mit denen man sonst keinen Umgang hat, um nicht mit ihnen zu reden. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, wie in diesem Café, dann redet man natürlich auch mit ihnen. Und dann käme ja vielleicht auch keiner auf die Idee, nur weil Menschen dann etwas sagen, was vielleicht im Café de Flore die Leute nicht sagen würden, dann gleich den Rücken zu kehren.
Aber Sie formulieren da kein Unbehagen oder so, sondern es ist irgendwie so eine ganz große Akzeptanz über das ganze Buch allen Menschen gegenüber da.
Ja, es gibt einen Raum für das Unerwartete in diesem Buch. Und es sind ja Menschen in diesem Café, die allermeisten kommen woanders her, spätestens, also ihre Eltern kommen oder Großeltern kommen woanders her. Aber eben auch, weil das nicht so ein Community-Café ist, wo nur arabischstämmige Männer sitzen, sondern weil da alle möglichen Menschen zusammenkommen, ist es ein Ort, das ist dann erstaunlicherweise einfach so, dass da Leute auch zum Beispiel Front National oder Rassemblement National, Marine Le Pen wählen.
Und die können da auch trotzdem drin sein und ihren arabischen Mokka trinken oder so?
Das können sie, und die können in diesem Ort, da sind ja dann viele algerischstämmige Menschen zum Beispiel. Und dann gibt es auch einen Franzosen, einen alten Franzosen, der selbst auf der französischen Seite natürlich den Algerienkrieg mitgemacht hat. Die sitzen ja dann auch zusammen. Das geht auch.
Ja.
Und hauen sich nicht die Köpfe ein.
Und manchmal hast du das Gefühl, das ist eine utopische Gemeinschaft geradezu, die da in irgendeiner Weise entsteht. So ein bisschen so wie Erdbeben von Chile, irgendwie von Gleist, wo alle auf der Wiese zusammensitzen.
Ja, es ist ein Ort, wo alle willkommen sind und wo alle sich aufgehoben fühlen, glaube ich. Das ist von mir ein bisschen ein mit erträumter Ort, und es kann auch durchaus sein, dass es den nicht gibt. Ist nicht auszuschließen.
Also Sie haben mal einen Briefwechsel mit Thomas Stangl veröffentlicht über gute und böse Literatur, wo Sie sich gegen das Erfinden von Figuren oder so in realistischem Umfeld ausgesprochen haben.
Nein, das stimmt nicht. Im realistischen Umfeld, was heißt das?
Naja, wenn Sie so nah an der Wirklichkeit entlang erzählen, sagen Sie, Ihrer Annette dürfte man jetzt auch bestimmte Dinge nicht einfach anhängen, zum Beispiel heißt deren Heldenepos Sie geschrieben haben und wofür Sie den Deutschen Buchpreis bekamen. Nein,
dieses Buch trägt den Titel über gute und böse Literatur. Das aber eigentlich geht es im Hauptteil des Buches um die Frage, wie werden Menschen zu Figuren? Also wie werden wirkliche Menschen, die gelebt haben oder noch leben, verwandelt zu literarischen Figuren? Das ist ja eine Korrespondenz, der Thomas Stangl, österreichischer Schriftsteller, der da mit mir drüber nachdenkt. Wir finden beide, aber auf unterschiedliche Weise, dass man nicht mit Menschen, die es ja nun wirklich gibt, nicht alles machen kann, was man will, nur weil man Schriftsteller ist. Und das ist aber eine sehr heikle Frage. Das ist gleichzeitig eine Gewissensfrage und eine literarische Frage. Bei mir ergeben sich aus dieser Frage immer auch neue literarische Formen. Also zum Beispiel ein Heldinnen-Epos. Das heißt, diese Geschichte der Anne Beaumanoir, Annette, ein Heldinnen-Epos, so habe ich sie genannt, ist von mir in eine Form gebracht, in einen Rhythmus gebracht, bei dem jeder gleich sofort merkt, das ist, diesen Menschen gibt es, kann man ja auch nachlesen, und das ist offenbar die wirkliche Geschichte dieser Frau. Und zugleich ist es aber in eine Distanz gerückt dadurch, dass ich es in einem bestimmten Rhythmus erzählt habe. Das sind diese freien Verse. Yeah. Und es ist ein Epos, etwas eher Gesungenes. Es ist durchaus eine Erzählung. Und das ist auch ganz linear und chronologisch erzählt. Aber ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass das hier die Wahrheit über das Leben der Anne Beaumanoir ist.
Ja.
Und dadurch ist diese Form entstanden. Das ist ins Legendenhafte gehoben von mir.
Sie haben jetzt gerade den Breitbach-Preis zugesprochen bekommen, einen der mit 50.000 Euro am höchsten dotierten und am sorgfältigsten kuratierten Preise, die dieses Land zu bieten hat. Und in der Begründung der Jury heißt es dann, ob mythischer Stoff oder essayistische Reportage, Heiligenlegende oder hochpolitische Recherche, Herkunftsgeschichte, Bericht aus dem Büroalltag oder märchenhafte Liebesfiktion, Anne Weber findet für jedes Sujet eine andere erzählerische Form. Das ist Ihnen sehr wichtig, diese Form. diese Form zu finden, oder?
Ja, wie gesagt, also eigentlich ist es nicht jedes Mal, aber bei vielen meiner letzten Bücher ist es wirklich eine Gewissensfrage, die dann am Anfang steht. Also,
eine Gewissensfrage?
Ja, es ist ja eben die Frage, wie kann ich mit einem wirklichen Menschen umgehen? Wie kann ich, wie darf ich von ihm erzählen? Darf ich einfach jetzt mich, zum Beispiel im Fall von Anne Beaumanoir, von Annette, darf ich mich einfach dieser Geschichte bedienen? Kann ich damit machen, was ich will? Wie gesagt. Oder habe ich da irgendwas zu beachten? Und so ist es dann zu diesem Heldinnen-Epos gekommen. In einem anderen Fall, zum Beispiel in einem früheren Buch Ahnen, ein Zeitreisetagebuch. Ja. Ja. Das ist ein Zeitreisetagebuch. Klingt ein bisschen kompliziert, aber
ein Rückblick in ihre Familiengeschichte sozusagen.
Ja, aber es ist als Zeitreise in die Vergangenheit konzipiert. Auch deshalb, darin wende ich mich meinem Urgroßvater zu, der 1924 gestorben ist. Und als ich mich auf diese Reise gemacht habe, habe ich gemerkt, in die Vergangenheit hin zu diesem Menschen und in seine Zeit, habe ich gemerkt, dass ich mich nicht wie in historischen Romanen per Knopfdruck in eine andere Zeit versetzen kann, sondern dass es eigentlich nur gehen kann, indem ich meine Annäherung an diesen Menschen beschreibe, von dieser Reise erzähle. Und dann ist mir aber dabei aufgegangen, dass es auf einer Reise ja nun mal Etappen gibt. Und in diesem Fall, ja, dass mein Urgroßvater, dazwischen kommt der Großvater und der Vater. Und es wird dann sehr klar, also ganz am Anfang des Buches schon, deutlich, dass es zwischen 1924, dem Tod dieses Urgroßvaters, und meiner Geburt 1964 ein Riesenhindernis auf diesem Weg gibt. Und das ist der Nationalsozialismus.
Ja.
Und das ist auch deshalb als eine Reise geschrieben in die Vergangenheit, hin zu diesem Menschen, weil ich kein festes Bild von diesem Menschen schaffen wollte, sondern es geht aus von einer Gewissensfrage, weil ich keine Wahrheit über lebende oder gelebt habende Menschen zu verkünden habe.
Das heißt, Sie müssen immer auch eine Form für den Zweifel finden.
Ja,
den Zweifel so ist mitdenken.
Das. Ja.
Ist das genauso. So ein bisschen, also momentan, man kann ja fast keine Bücher mehr finden, die nicht dann irgendwo auch autofiktional dann sind, gerne. Ist das so ein bisschen Ihre Art, da nochmal eine zusätzliche, wie so eine Verfremdungsebene da reinzubringen und zu sagen, nee, man kann es nicht genau nehmen, es ist nicht mein Leben, ich kann ja nicht mein Leben in Papier machen, es war kein Leben aus Papier.
Ja, das mit diesem Autofiktionalen habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz begriffen, was das soll und was es genau ist. Denn in meinen Augen gibt es das schon immer, also ganz viele
Anton
Romane,
Reiser,
Erzählungen. Ja, ja, Anton Reiser oder Der grüne Heinrich von Gottfried Keller, das sind ja wirklich erlebte Geschichten, die natürlich beim Aufschreiben sich verändern und verfremden, aber wie alles sich ja beim Aufschreiben verfremdet.
Sie verfolgen dieses Projekt ja schon in irgendeiner Weise immer, in Ihrem eigenen Leben Momente zu finden, die literarisiert werden, oder?
Ja, wie gesagt, in dem Heldinnen-Epos habe ich das Leben einer Frau erzählt, die ich kennengelernt hatte.
Sie tauchen auch drin auf.
Ja, ich tauche auch drin auf, aber ich tauche nicht als Anne Weber mit meinem Leben drin auf, sondern ich tauche eigentlich nur, bis auf ganz zum Schluss, ich tauche eigentlich nur als Blickwinkel auf, als Perspektive. Und das auch nur, hoffe ich jedenfalls, nicht weil ich mich da in den Vordergrund auch noch ins Bild quasi drängen wollte, sondern weil ich es auch ehrlicher fand, einen Blickpunkt deutlich zu machen im Buch. Also, dass das von jemandem erzählt wird und nicht, eben auch aus genau dem schon erwähnten Grund, dass das nicht unbedingt stimmt, was da steht, dass das nicht die Wahrheit ist, weil ich ja die Wahrheit über diese Frau nicht kennen kann. Auch übrigens in der Biografie steht ja nicht die Wahrheit über einen Menschen. Da braucht man nur mal einen Menschen zu kennen. Also Biografen sind ja ein bisschen wie Wissenschaftler, also die meisten jedenfalls, tun ja so objektiv. Aber sie sind natürlich auch nicht objektiv, weil das Objektive ja auch nur etwas Anzustrebendes ist und nicht erreicht werden kann.
Sie haben jetzt den Deutschen Buchpreis bekommen, 2020, Sie jetzt den Josef Breitbach-Preis. Neulich auf Facebook haben Sie geschrieben, Ihnen wird es unheimlich.
Ja, müssen Sie mich unbedingt auch noch auf Facebook verfolgen?
Ja, ist es Ihnen unheimlich? Also, oder haben Sie das Gefühl, ich könnte mir gut vorstellen, dass Ihre Art zu schreiben gerade auch tatsächlich etwas trifft, dass man einfach das Gefühl hat, so die große Akzeptanz, die literarisierte Form und so weiter, das ist einfach eine gute Literatur zur Stunde. Oder ist es Ihnen unheimlich? Haben Sie das Gefühl, heute mehr Zuspruch zu bekommen?
Ja, das ist halt sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Und ich freue mich und bin dankbar dafür. Aber manchmal wird es mir auch ein bisschen mulmig, weil ich schreibe ja schon recht lange. Und ich kann nicht sagen, dass ich bisher überhaupt keinen Zuspruch erfahren hätte, das gewiss nicht. Aber jetzt kommt plötzlich alles auf einmal. So. Das ist dann aber vielleicht auch ein bisschen so, wer hat, dem wird gegeben. Also,
ja, ich weiß nicht, ich kann mir jetzt auch sehr gut vorstellen.
Dachte, die Zeiten werden, mir erklären,
nee, die Zeiten werden politischer. Sie erschließen da offene Welten. Es sind nämlich nur ganz wenige Menschen, die irgendetwas davon gesehen haben. Und alle finden es eigentlich spannend. Und das ist auch das, wo unsere Nachrichten spielen. Also in den Aufständen der Banlieue und so weiter. Also überall hat man das Gefühl, uns fehlt ein großer Teil von dem, was uns umgibt in der Erfahrung, in unserer eigenen.
Ja, das ist ja auch die Erfahrung der Erzählerin im Buch, die zwar schon seit 40 Jahren in Paris lebt, aber die eigentlich genauso wenig die Banlieue kennt wie Touristen, die mal nach Paris fahren. Sie ist schon mehr in der Banlieue gewesen. Es gibt zum Beispiel sehr gute Theater dort. Man fährt natürlich auch durch, wenn man zum Beispiel zum Flughafen mal fährt. Man kennt vielleicht auch mal jemanden und fährt dann hin und besucht jemanden, aber im Großen und Ganzen ist das eine fremde Welt, die ganz vor meiner Haustür anfängt. Das ganze Buch ist auch entstanden aus der Bestürzung heraus, die ich verspürt habe, als ich gemerkt habe nach einem meiner ersten Streifzüge, über mein mangelndes Interesse, meine mangelnde Neugier auch an diesen Orten, die ganz in meiner Nähe liegen. Da kann ich wirklich in einer Viertelstunde zu Fuß hinlaufen, da fängt die Banlieue an, weil ich nämlich ziemlich nah an der Porte de Pantin dran lebe. Und das ist so nah, dass es näher ist eigentlich von mir, da wo ich wohne, von mir aus ist es näher in die Banlieue zu gelangen als zu Notre Dame.
Ich hatte mich immer dann unterwegs auch gefragt, wie Ihre Art zu reisen sich abgrenzt von dem, also Paris ist nun mal auch die Stadt der Flaneure und immer wieder gibt es dieses Zitat von Walter Benjamin über die Flaneure, die mit der Schildkröte rumlaufen und sozusagen damit sie bewusster und achtsamer ihre täglichen Meter absolvieren können. Hatten Sie mal überlegt, eine Schildkröte mitzunehmen?
Nein, habe ich nicht überlegt. Ich hätte eher vielleicht eine Schildkröte dort eingesammelt und mit nach Hause genommen, weil ich ja ab und zu, diese Erzählerin, die sammelt ja auch Gegenstände, die liest ab und zu mal was auf und gut, aber eine Schildkröte, eher mal Ratten habe ich im Angebot oder Kanadagänse, gut.
Und, es ist so dieses Motiv des ganz langsam Gehens und sich Zeit nehmens und so weiter und das, was Sie machen, ist ja tatsächlich Streifzüge, fast eine Art Expedition in dem Augenblick.
Ja, das wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt. Oder dieser Vergleich mit den Flaneuren. Ist ein bisschen schade, dass ich da nicht früher selbst dran gedacht habe und drauf gekommen bin. Denn ich schreibe mich ja gern ein in ältere literarische Traditionen. Und das hätte gut gepasst, jetzt nach dem Heldinnen-Epos einen Flanierroman zu schreiben. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt erst zu spät drauf gekommen und kann jetzt auf den Zug schlecht noch springen.
Es hätte auch zu den Banlieue gar nicht gepasst, zu den Bannmeilen.
Ja, aber das wäre ja gerade gut gewesen, dann dieser Kontrast.
Also ich mochte diesen Kontrast, weil das bei mir die ganze Zeit halt im Kopf auch mitgegangen ist. Eigentlich ist Paris Saint-Germain, Desprez oder Montmartre oder irgendetwas ähnliches. Und das heißt ja dann auch bei Ihnen im Pressetext, das ist also aus der Stadt der Liebe wird wie die Liebe zur Vorstadt oder sowas ähnliches heißt es da. Würden Sie uns noch aus dem Ende des Romans vorlesen vielleicht? Es ist ja kein Krimi, wir können das ja durchaus verraten, wie es endet.
Ja genau, es gibt einfach so viel zwischendurch zu entdecken, dass es, glaube ich, nicht störend ist. Es gibt in diesem Buch nicht wenige Kirchen und es gibt aber eine, in die diese Erzählerin zurückkehrt, weil es dort nämlich so eine große Betonkirche in La Courneuve, einem dieser Vororte. Und in dieser Betonkirche gibt es einen Seitenaltar und an diesem Seitenaltar liegt ein Buch, ein offenes Buch, in das Menschen ihre Gebete oder Fürbitten hineinschreiben können. Und diese Erzählerin in diskreter Weise, obwohl sie sich schämt dafür, aber sie geht zu diesem Buch hin und liest darin. Und das ist nun eine Stelle, an der sie zurückkehrt an diesen Ort. Rechter Hand ragen bald die Kräne der Megabaustelle des Grand Paris Express in den Himmel. Hier steht auf den Bauzaunplakaten, wird ein Tunnel für zwei neue Metrolinien gebaut. Dann macht die Straße einen Knick und wird selbst zu einer Art Tunnel. Rechts verläuft weiter der hohe Bauzaun, links eine Betonwand, die ein ausgebranntes Auto an einer Stelle eingeschwärzt hat. Kurz nach dem Autowrack mündet die Rue de Verdun in die N2 und wir nehmen die Schnellstraße nach Süden. Noch einmal gehen, wo niemand geht. Noch einmal neben den hin- und hersausenden Autos hertrotten. Wir wissen nicht, warum wir diese Streifzüge begonnen haben und können deshalb auch nicht wissen, wann sie zu Ende sein werden. Wir sind hunderte von Kilometern gegangen und haben viel mehr gesehen und erlebt in diesen Monaten, als ich habe erinnern und aufschreiben können. Wir sind in Pierrefitte-Villetaneuse auf einen begrünten Hügel namens Butte-Pinson gestiegen, wo der Horizont einen spielzeuggroßen Eiffelturm und den Tour Montparnasse einschloss, und haben dort oben Schafe weiden sehen, die Mouche und Frisette und Jacques hießen, und ein Schwein, das auf einer kleinen Weide alleine war und dem Thierry sich nicht hatte nähern wollen. C'est haram. Auch einen Büchertischschrank haben wir dort oben angetroffen, in dem Claude Simons Roman Histoire lag, und ich habe ihn mitgenommen. Bis nach Montmagny und Deuil-la-Barre sind wir vorgestoßen, die nicht mehr im Seine-Saint-Denis-Departement liegen, sondern schon im Val d'Oise. Und Thierry hat die Nase gerümpft, weil es ihm zu bourgeois dort war, und sich über mich lustig gemacht, weil ich nur wegen des Namens Deuil-la-Barre, wörtlich Trauer der Balken oder der Wohnblock, dorthin wollte. In Villetaneuse haben wir vor einer Cité auf einer Mauer die Shit-Preise und die Verkaufszeit gespäht gesehen. 12 Uhr Shit Bö Drive. 10 Euro, 30 Euro, 50 Euro. Und sind an einem Haus vorbeigekommen, in dessen Vorgarten ein sogenannter Tannenbaummast stand, also ein Hochspannungsmast mit 3 Ebenen, der das Haus um das 5-fache überragte. Und wir haben das Maklerschild vor dem Haus gelesen, auf dem verkauft stand. Und Thierry hatte den Käufer nachgeahmt. Wieso? Ein Problem? Was für ein Problem? Der Makler hat gesagt, das ist nicht gefährlich. Das haben alle Gutachten ergeben. Wir sind durch die Höhen von Montreuil gezogen, wo es noch viel Brachland gibt und der Fahrer eines Kleinbusses uns weggejagt hat, weil ich so neugierig war, durch eine Zaunlücke einen Blick auf ein verbarrikadiertes Grundstück erhaschen zu wollen, und durch die Cité de la Noue, deren an Trostlosigkeit schwer zu überbietenden Vorplatz ein paar spitze, schiefe, ehemals bunte Kegel aufheitern sollen. Wir sind über die Friedhöfe von Noisy-le-Sec und Bondy, Pré-Saint-Gervais gestreift, und haben vor dem spiegelglatten Baldachingräbern der serbischen Roma-Gemeinde gestanden, deren Tote paarweise und in Lebensgröße zusammen mit einem Mercedes und einem Akkordeon auf den Grabsteinen abgebildet sind. Und wir haben an einem heißen Tag im Mai die Menschen in Noisy-le-Grand um einen vollständig geleerten künstlichen See herumspazieren sehen, über dessen trockenen Schlammgrund dicke Betonrohre führten. Und nun gehen wir also die N2 entlang, vorbei an dem langen, langen Zickzack- oder Sägeblattdach der Firma AA1, Reparatur und Wartung von Hydraulikzylindern, einem B&B-Hotel, einem Hypermarkt, einem erloschenen italienischen Lokal namens Etna, bis wir an der Metrostation La Courneuve, 8 Mai 1945 anlangen, wo mir einfällt, dass ich unbedingt in die große, von der tamilischen Gemeinde besuchte Betonkirche Saint-Yves zurückkehren und noch einmal im großen Buch der Danksagungen und Fürbittungen blättern möchte. Wir betreten die Kirche. Bis auf 2 Frauen, die mit gesenkten Köpfen auf weit entfernten Bänken sitzen, ist sie leer. Ich trete zu dem kleinen Seitenaltar links und, um nicht aufzufallen als die, die ich bin oder zu sein glaube, eine nämlich, die nur herkommt, um mit ihrer schamlosen Neugier die innigsten Bitten und Beichten fremder Menschen zu entweihen, tue ich so, den Rücken zum Kirchenschiff gedreht, damit Thierry mich nicht sieht, als würde ich beten. Und siehe da, nach einer Weile bete ich. Man braucht das Beten nicht zu lernen. Noch nicht einmal gläubig sein muss man dafür. Dann trete ich an das Pult mit dem offenen Buch heran und sehe auf den aufgeschlagenen Seiten eine Reihe Einträge, die offenbar von Kindern stammen. Sana, Doppelpunkt. Tag allseits, ich muss arbeiten, ich muss gute Note haben und ich muss Doktor werden und ich muss Geld haben. Danke auf Wiedersehen an alle Götter. Samantha. Ich muss Arbeit, ich muss wachsen, ich muss guten Note und ich muss viel Geld. Ein Datum ohne Name, durchgestrichen. Ich möchte, dass, durchgestrichen, wir das Visa kriegen und auch, durchgestrichen, die Augen meiner kleinen Schwester öffnen gut. Davor sind viele Einträge in tamilischer Sprache und ich vertiefe mich in die runde, manchmal kleine Haken nach oben oder unten schlagende, ansonsten aber wie in regelmäßigen Großbuchstaben gehaltene Schrift, über der kleine Tupfen oder Kringel schweben. Einer dieser rätselhaften Einträge endet mit 3 Ausrufezeichen und ich denke, vielleicht ist auch das, was ich von unseren langen Wanderungen werde erzählen können, nichts als ein mit Nachdruck übermitteltes Mysterium. Und ohne dass ich es vorgehabt oder vorher auch nur eine solche Möglichkeit erwogen hätte, nehme ich plötzlich den auf dem Pult liegenden Stift in die Hand und will ein paar Zeilen auf Französisch unter die der Schülerinnen schreiben. Halte dann aber noch einmal kurz inne, weil mir bewusst wird, dass jeder meinen Eintrag wird lesen können, wie auch ich die fremden Fürbitten und Gebete habe lesen können. Und dann besinne ich mich anders und schreibe auf Deutsch: Lieber Gott, behüte mich, bis ich ausgehend von meinen liebsten Menschen bei Rashid und seiner kleinen Kneipengemeinde, bei den Bewohnern der Autobahnzubringerschleifen und der Wellblechdörfer, der Betonblöcke und der zugemauerten Häuser und schließlich des ganzen Departements angekommen bin. Und ich bin in diesem Moment so weit davon entfernt, meine Zeilen für kindlich oder gar lächerlich zu halten, dass ich zuletzt noch einen Halbsatz hinzufüge, indem ich den lieben Gott darum bitte, mich den Menschen, denen ich begegnet bin, und auch Thierry, gerecht werden und meine Erzählung gelingen zu lassen. Denn ich weiß nun, dass unsere Streifzüge hier nicht enden, sondern dass wir erst am Anfang unserer Reise stehen und ich davon erzählen werde.
Herzlichen Dank, Anne Weber. Herzlichen Dank an das Publikum in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Wir sprachen über den Roman Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Das Buch ist bei Matthes und Seitz erschienen. Einen schönen Abend.